direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir schieben eine kleine Apokryphe ein. Zur Erinnerung, Apokryphen sind Folgen, die kein ganzes Kapitel beginnen, sondern ein aktuelles und aus unserer Sicht wichtiges Thema ansprechen. Und wir machen das heute zum Thema Impfen. Seit jetzt fast anderthalb Monaten, mit sehr viel überschlagen, laufen ja die Impfungen gegen das neue Coronavirus, und davor, dabei und auch in Zukunft ist und wird das von großen Debatten begleitet sein. Es geht um Impfstoffsicherheit, es geht darum, wer wie viel bekommt, wie schnell das geht, was man danach darf und was man danach vielleicht nicht darf. Grundsätzlich geht es ja darum, einen Ausweg aus dieser Pandemie zu finden. Und es wurde ja am Anfang auch recht klar, dass das eben eigentlich nur über einen Impfstoff geht. Trotzdem gibt es viele Bedenken dagegen. Und ich frage jetzt einfach mal in die Runde und gucke dabei speziell Marius an. Warum gibt es denn diese Bedenken gegenüber dem Impfen? Du hast dich ja sehr viel mit, ja, ich sag's jetzt mal, alternativen Fakten oder mit allgemein mit Bedenken gegenüber einer offiziellen Story, so denke ich, kann man es gut bezeichnen, beschäftigt, als du zu Verschwörungstheorien promoviert hast und auch jetzt immer noch forscht.
Also beim Impfen kommen jetzt verschiedene Dinge zusammen. Da ist zum einen die Bedenken oder Angst vor staatlichem Zwang, also dass es eine Zwangsmaßnahme wird. Und soweit ich das gesehen habe, gibt es immer, wenn der Staat was verordnet, auch wenn es sehr sinnvoll ist, Leute, die dagegen sind. Das war bei der Helmpflicht so, das war bei der Gurtpflicht so, das ist beim Impfen jetzt auch wieder so, dass eben der Staat als etwas vielleicht nicht was Böses, das klingt so drüber, aber als etwas gesehen wird, dem man sehr viel Skepsis entgegenbringen muss, sobald er ins eigene Leben eingreift. Dann natürlich das, was in den eigenen Körper gespritzt wird, da spielen auch gewisse Urängste eine Rolle, die wir auch schon mal bei den Masken diskutiert haben. Einfach, da kommt was in meinen Körper, von dem ich nicht so genau verstehe, was es ist. Und wir haben ja auch schon selbst darüber diskutiert, wer versteht denn, was ein mRNA-Impfstoff wirklich ist und was der macht. Ohne entsprechenden Hochschulabschluss wird man das gar nicht nachvollziehen können. Das kommt eben hinzu. Und was auch noch natürlich die mediale Diskussion, die dazu immer befeuerter wird, die alle möglichen Experten und Halbexperten dazu einlädt, Stellung zu beziehen, was einfach eine sehr große Verunsicherung schafft, was es damit wirklich auf sich hat. Das ist der dritte große Faktor, den ich da sehen würde. Paar andere, die mir jetzt noch einfallen, die anscheinend doch keine Rolle spielen, da kommen wir heute vielleicht in der Diskussion an anderer Stelle nochmal drauf.
Jetzt ist es aber natürlich eine Sache von etwas, von dem man nicht überzeugt ist und was man eventuell auch nicht versteht und was auch angeordnet wird, das nicht gut zu finden. Und das andere ist, dass in Verschwörungstheorien, ja, dass das ausartet in diese Richtung. Ohne jetzt zu sagen, dass jeder, der der Impfung skeptisch gegenübersteht, direkt Verschwörungstheorien anhängt. Aber man kann ja da schon einen gewissen Prozess erkennen, dass es damit anfängt, okay, ich bin skeptisch dieser Maßnahme gegenüber. Und am Ende hat man ja auch Verschwörungstheorien mit ganz klarem Impfinhalt. Also wie kommt das zustande?
Ja, das hatten wir in den Verschwörungstheorie-Folgen ja auch schon diskutiert. Das ist einfach ein schleichender, schrittweiser Prozess ist. Und was ich eben vergessen habe, was auf jeden Fall auch noch einer großer Einflussfaktor hier ist, ist, dass hinter dem Ganzen natürlich auch Pharmaunternehmen stecken. Und Pharmaunternehmen haben jetzt eben nicht immer den besten Leumund, sind auch immer wieder in Skandale verstrickt, wenn es um das Austesten von Medikamenten in der Dritten Welt geht zum Beispiel, was berechtigte Kritikpunkte sind. Das heißt, das feuert die Skepsis auch noch an, dass es eben Unternehmen sind mit einem ganz klaren Profitinteresse, die schon oft in die Schlagzeilen gekommen sind, sage ich mal vorsichtig. Und wenn diese Gemengenlage dann zusammenkommt und man anfängt, diese selektive Informationssuche zu betreiben, wie wir sie schon öfters diskutiert haben, dann ist es einfach ein schrittweiser Prozess, der sich für die Person ganz natürlich anfühlt, die aber eben in immer extremeren Einstellungen münden kann.
Genau. Münden kann, aber nicht münden muss. Und das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig. Dass wir wirklich klar machen, Impfgegner oder Impfkritiker, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, sind es Impfgegner, sind es Impfkritiker, sind es Impfskeptiker, sind es Menschen, die einfach die Sachen nicht ganz so liberal sehen, sich impfen zu lassen. Das hat alles noch nicht unbedingt etwas zu tun mit jemandem, der tatsächlich Verschwörungstheorien anheimgefallen ist, aber natürlich liegt die ultimative Erklärung, dass dann doch eine Verschwörung dahinter steckt, ist natürlich eine relativ fruchtbare Erklärung, warum man vielleicht auch Impfkritiker sein kann. Aber es gibt ja tatsächlich auch ganz, ganz viele andere Gründe und viele dieser Gründe sind eben auf jeden Fall basierend auf ähnlichen Mechanismen wie die Verschwörungstheorien, aber ich würde sie trotzdem nicht als direkt wie eine Verschwörungstheorie ansehen. Beispiel die Informationsblase. Also ganz viele Personen, die tatsächlich jetzt einfach mal ganz wertfrei gesagt kritisch sind, berufen sich auf Quellen und das ist erstmal ihr gutes Recht, also dass man sozusagen skeptisch ist, dass man kritisch ist und sie finden eben Quellen oder ihnen werden Quellen empfohlen von Menschen, die eben selber Kritiker sind, die eben wissenschaftlich nicht wirklich überzeugen können. Ja, das heißt nicht, dass jede Quelle, die nicht wissenschaftlich ist, nicht überzeugen muss, aber die beziehen sich sehr häufig, das muss man ganz klar sagen und das muss man auch sehr kritisch sehen, auf Quellen, die nicht haltbar sind. Das ist also nicht sowas wie, man kennt bestimmte Fälle, die eben bestimmte Probleme haben, sondern angeblich ist folgender Fall aufgetreten oder beispielsweise daraus entstehen bestimmte Krankheiten und das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und diese Fälle können tatsächlich zurückgewiesen werden. Die sind tatsächlich entlarvt worden als ja mindestens gefaked oder eben tatsächlich Fälle, die eben in Auftrag gegeben worden sind und ganz bewusst in die Welt gesetzt worden sind. Und das muss man, da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein. Aber die Grundskepsis, das ist etwas, was Marius und ich immer wieder betonen. Eine Grundskepsis, also auf Basis von wirklich einem tieferen Studium, von Informationen, von wirklich einem kritischen Austausch mit bestimmten, ja, wie sowas funktioniert, ist prinzipiell eine positive Sache. Wir dürfen nur das nicht vergleichen mit etwas, was dann ideologisiert ist, wo man eben an sich sowas wie Impfen als etwas Problematisches ansieht, obwohl der Nutzen tatsächlich über die sind ja immerhin mittlerweile, sind wahrscheinlich jetzt schon über 200 Jahre, dass es Impfen gibt, Impfmöglichkeiten gibt, sind schon relativ eindeutig. Es gibt sehr, sehr viele Krankheiten, die eben wirklich zurückgedrängt worden sind. Die Kindersterblichkeit insbesondere ist durch Impfmaßnahmen maßgeblich zurückgegangen. Und das ist ein ganz, ganz großer Segen. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem weiterhin gegenüber jedem Impfstoff erstmal Skepsis haben muss. Aber das ist eben immer unsere Rede auch. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur transparent zu sein, was tatsächlich ein Impfstoff macht, wie der funktioniert, welche Risiken es gibt und wertfrei solche Informationen tatsächlich an den Mann, an die Frau, an das Kind bringen. Das muss jeder verstehen können, weil ansonsten ist es verständlich, dass wenn man das überhaupt nicht versteht oder sich keiner die Mühe machen würde, das tatsächlich zu erklären, dass man dann unter Umständen sagt, Mensch, also da weiß ich nicht, ob ich das machen soll.
Kinder ist auch ein gutes Stichwort. Es gibt eine ganz, ganz berüchtigte Studie, die gerne herangezogen wird, und das ist Wakefield und Kollegen 1998. Das ist eine Studie, die eine Verbindung zwischen Autismus und einer Impfung, einer Standardimpfung für Kinder gefunden haben will. Inzwischen ist klar, dass der Erstautor, Dr. Wakefield, die Daten fabriziert hat. Die Studie wurde zurückgezogen. Der Mann darf auch nicht mehr praktizieren als Arzt in Großbritannien, wo er herkommt, glaube ich. Eben aufgrund wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Und das wird immer gerne herangezogen für diese Angst, sich zum Beispiel die Kinder nicht impfen zu lassen, weil das ja Autismus auslösen könnte. Diese Studie basiert auf 12 Kindern. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen hier von 12 Kindern gegenüber zum Beispiel von Stichprobengrößen, in denen Impfstoffe getestet werden, von, ich glaube, über 100.000 Menschen. So, also einfach nur, um diese Dinge mal in Relation zueinander zu setzen. Man muss ja keine Statistikvorlesung besucht zu haben, um zu sagen, okay, gut, 12 Kinder ist vielleicht eine, unabhängig davon, ob die Daten fabriziert wurden oder nicht, ist vielleicht eine zu geringe Stichprobe. Aber jetzt sehen wir eben was, nämlich, dass diese Studie aufgrund auch von Zugangsbeschränkungen von Wissenschaft, aufgrund auch von natürlich auch einer gewissen Expertise, die man mitbringen muss, um das zu verstehen, was da geschrieben wird, trotzdem teilweise zitiert wird von Menschen, die aber gar nicht wissen, was da eigentlich drinsteht. Und hier haben wir nochmal so ein bisschen so ein Informationsproblem, würde ich sehen.
Genau. Und Andrew Wakefield, von dem du ja gesprochen hast, der tatsächlich britischer Arzt ist oder war, ist auch tatsächlich sehr, sehr aktiv in der Front von tatsächlich Anti-Vaccinations- oder Anti- oder Impfgegnern, ganz genau. Also es ist auch tatsächlich nicht nur so, dass er diese Studie damals fabriziert hat, sondern ist tatsächlich sehr, sehr aktiv in diesem ganzen Feld unterwegs.
Was außerdem gerne herangezogen wird, ist eine Korrelation zwischen Impfraten gegen Masern oder allgemein Impfraten und Autismusprävalenz. Jetzt, wir sind wieder bei dieser Frage, inwieweit Impfungen Autismus auslösen können. Und da gibt es tatsächlich eine sehr, sehr starke Korrelation. Jetzt muss man allerdings dazu wissen, dass eine Korrelation keine Kausalität beschreibt. Also nur weil etwas zusammen oft auftritt, heißt es nicht, dass die beiden Dinge sich auch einander bedingen. So, es gibt eine wunderbare Website, Spurious Correlation heißt die. Die kann man mal googeln, da sieht man Korrelation, ich glaube zum Beispiel zwischen dem Pro-Kopf-Verbrauch von Margarine in den USA und der Scheidungsrate. So, hat eine Korrelation von fast 1. Also die beiden hängen ganz stark voneinander ab. Aber natürlich gibt es keinen direkten Kausalzusammenhang dazwischen. Man spricht von einer sogenannten Scheinkorrelation, also eine Korrelation, die von Drittvariablen im Hintergrund verursacht wird. Und im Falle der Autismus-Impfkorrelation ist das, dass sich zum Beispiel einfach die Diagnosekriterien für Autismus einerseits geändert haben und auch einfach die Aufmerksamkeit mehr darauf gelenkt wurde, auf dieses neue klinische Bild, und deshalb natürlich die Prävalenzzahlen nach oben gingen, weil man plötzlich wusste, das Kind, was sich so seltsam verhalten hat, ist einfach Autist. Und jetzt können wir das benennen, was da passiert. Und so entsteht eben diese Scheinkorrelation, die eben kein Beleg für einen kausalen Zusammenhang ist. Maris hat es vorhin schon angesprochen. Was passiert eigentlich, also was macht eigentlich mRNA? Also wir sprechen ja hier von einer neuen Form von Impfstoffen. Und ohne jetzt zu erklären, was ein mRNA-Impfstoff macht, weil ich persönlich kann es nicht erklären, ist das natürlich auch eine Frage, die ich mal an euch beide zurückgeben würde. So, welche Rolle Also wie kann man denn diesem Phänomen vorbeugen? Also wir haben hier eine neue, extrem komplexe Technologie, die, das muss man ja auch sagen, davor noch nicht marktreif war. So, das ist der allererste mRNA-Impfstoff. Und plötzlich erwartet man, dass alle Menschen sich total offen damit impfen lassen. So, ist es ein bisschen naiv? Und wenn ja, wie kann man dem entgegenwirken?
Naja, also was ganz bestimmt ziemlich stark auffällig ist, ist tatsächlich, dass es nicht genügend erklärt wird. Also wenn man auf die Homepage von BioNTech zum Beispiel geht, wird das sehr, sehr gut erklärt. Aber wer geht schon freiwillig auf die Homepage von dem Hersteller oder von dem Entwickler in dem Fall eines Impfstoffs? Wer kommt überhaupt drauf, wie diese Homepage heißt und so weiter? Das erfordert ja viel Arbeit. Und ich finde das erstmal sehr, sehr gut, dass die Bundesregierung ein Impfangebot macht und das übrigens sehr, sehr klar kommuniziert. Das finde ich sehr, sehr gut. Das war nicht immer so. Man merkt, die sind wirklich geschult darin mittlerweile, darüber zu sprechen. Das läuft gut, aber was nicht so gut läuft, ist tatsächlich zu erklären, dass es nicht einfach eine Genmanipulation ist. Nur weil das RNA ist und es sich so ähnlich anhört wie DNA, was das Erbgut eben wäre, ist es eben trotzdem kein Erbgut. Und das ist eben die große Diskussion, die ja ganz, ganz viele führen, dass sie jetzt furchtbare Angst haben, dass ihre Gene tatsächlich verändert werden. Ja, jetzt hat man die ganze Zeit kein genmanipuliertes Essen gegessen und jetzt plötzlich das. Und da muss man einfach aufklären und es ist verdammt kompliziert, das zu erklären und das muss man einfach mit einfachen Worten, klar und deutlich mit schematischen Grafiken und so weiter, muss man das klar machen. Und man muss vor allem eines klar machen, was einfach die Alternative ist auch. Also die Alternative ist eben, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir einfach uns infizieren, krank werden oder sogar schwer krank werden. Und selbst wenn wir nicht schwer krank werden, dass vielleicht sehr, sehr viele Langzeitschäden bleiben. Das ist tatsächlich gar nicht unwahrscheinlich. Bei Covid-19, bei dieser Pandemie ist es wirklich nicht besonders lustig, auch selbst wenn man das tatsächlich einigermaßen gut überstanden hat, weil die Langzeitschäden offensichtlich doch erheblich sind. Im Sinne zum Beispiel, dass man weiterhin vielleicht Geruchs- und Geschmackseinschränkungen hat. Dass man zum Beispiel einfach Atemnot hat, dass man unter Umständen sowas hat wie Blutverklumpungen, die dann tatsächlich dazu führen, dass man vielleicht irgendwann mal ein anderes Problem ausbildet. All das ist wirklich ein Riesenproblem. Die zweite Sache ist, und daran denken die meisten vielleicht auch nicht, und das wird vielleicht auch nicht genügend kommuniziert. Das Problem ist einfach, wenn wir nicht relativ bald in eine Impfung geraten und sehr, sehr viele Menschen impfen, man spricht ja von 70-80%, die wir brauchen, um so eine Herdenimmunität einigermaßen herzustellen, dann haben wir einfach das Problem, dass sich das ewig hinzieht. Und ewig meine ich jetzt wirklich ewig. Das heißt, wenn die Pandemie so schleichend immer weitergeht, dann haben wir irgendwann ein echtes Problem. Weil dann ist es eben so, dann ist da eben nicht das wie dieser Tunnel, wo jetzt schon Licht zu sehen ist, sondern wird das einfach immer wieder so ein Gotthard-Tunnel, Basistunnel, der immer wieder drangehängt wird. Und irgendwann in 2, 3, 4, 5 Jahren, dann werden wir alle irgendwann die Geduld verlieren. Wenn wir alle nicht reisen können, wenn wir immer wieder aufflammende Herde haben, das wird dann wirklich ein Riesenproblem. Und dass eben währenddessen sehr, sehr viele Menschen nicht nur in einer sehr großen Isolation leben, sondern auch wirtschaftlich tatsächlich am Ende sind. Und wir sehen das jetzt an den Gastronomen beispielsweise, wir sehen es bei den Friseuren. Das sind alles Leute, die uns sehr, sehr wertvoll erscheinten und wir kümmern uns zu wenig drum. Es ist genauso mit dem Klinikpersonal, teilweise will sich selber nicht dann impfen, aber Fakt ist, dass wir ganz, ganz viele Menschen auf der Strecke sehen, wenigstens wirtschaftlich. Und das ist auch eine ganz, ganz problematische Sache. Diese Alternative muss man auch sehen. Aber gleichzeitig darf ich eben trotzdem immer wieder dran appellieren oder darf ich immer dran erinnern, dass wir das trotzdem nicht einfach so als gegeben ansehen müssen, dass die Leute einfach sich impfen lassen. Wir müssen das klar kommunizieren, wir müssen dafür werben und wir müssen es freiwillig halten. So wie es eigentlich, also der letzte Schritt ist wirklich mustergültig gemacht.
Stichwort Gene verändern. Ich finde, das offenbart immer ein gewisses Grundverständnis von Genetik und von Evolution, was eigentlich überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Was meine ich damit? Ohne jetzt direkt Evolutions- oder Molekularbiologe zu sein, aber für meine Dissertation beschäftige ich mich auch viel mit dem, mit der Frage nach Human Enhancement, Human Genetic Enhancement, also die Veränderung der menschlichen Gene, um den Menschen leistungsfähiger zu machen. Und ich beschäftige mich eben mit den ethischen und auch praktischen Auswirkungen davon. Nun ist es ja so, dass wir ein generelles Bild von unserer Welt haben, was eher so einem physikalischen Weltbild entspricht, ne? So einem Newtonschen Weltbild. Das heißt, okay, wir sehen, der Ball bewegt sich nur, wenn es irgendwie angestoßen wird. Und unsere Gene verändern sich auch nur, wenn da irgendwas drin gemacht wird. Ne? Wenn, wenn da eine Spritze reinkommt mit der Messenger-RNA. So, das klingt bedrohlich, wie Klaus es gesagt hat. Das klingt nach DNA, da wird was verändert. Nun ist es allerdings so, dass Genmanipulation, und das klingt auch schon sehr bedrohlich, etwas ist, was tagtäglich auf der Welt geschieht. Was wir auch machen. Und wir essen auch schon genmanipuliertes Essen, selbst wenn wir es nicht wissen. Und zwar in der einfachsten Art und Weise. Wenn ich einen Pink Lady Apfel kaufe, dann esse ich eine genmanipulierte Züchtung, denn dieser Apfel kommt so in der Natur nicht vor. Da wurden Äpfel gekreuzt und daraus ist dieses Marketingprodukt entstanden. Wenn das keine Genmanipulation ist, dann weiß ich auch nicht. Man kann jetzt natürlich über das Ausmaß streiten und inwieweit es um Geschwindigkeit und um Effekt geht, dass man sagt, okay, gut, es ist etwas eine Züchtung über eventuell mehrere Generationen zu machen und das andere einfach mit einem Umschaltknopf Gene aus- und anschalten zu können. Darüber kann man alles sprechen. Mir geht es jetzt eher darum, diese grundsätzliche Ablehnung dieses Phänomens gegenüber, was tatsächlich einfach, ja, in einer gewissen Art und Weise normal für uns ist, ohne zu sagen, dass es gut ist. So, ich begehe hier keinen naturalistischen Fehlschluss. Aber was ich sagen will, ist, dieses ethische Unbehagen betrifft eben etwas, was eigentlich schon um uns herum dauernd passiert und dem sollte man sich vielleicht auch erstmal bewusst werden, um dann auch seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Hoffnungen viel besser einfach auf den Punkt bringen zu können, weil einfach zu sagen, ich will nicht, dass irgendwas mit meinen Genen gemacht wird oder Gene sind unantastbar, das trifft halt, ja, das greift einfach zu kurz.
Aber ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich so sehen. Also es ist ein Unterschied, ob ich mir was spritzen lasse oder ob ich Äpfel esse, die gezüchtet oder genmanipuliert sind. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Und jetzt zu sagen, jemand, der gegen den Impfstoff wäre, würde Apfelzüchtung nicht verstehen, ist mir ein bisschen weit hergeholt. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Ebenen.
Naja, was ich damit meine, ist eben, ich sag nicht, dass die, okay, anders. Was ich damit meine ist, es geht darum, die Kritik und die Argumente, die man hat, sauber auszuformulieren, um dann einfach konstruktiv zu einer Lösung zu kommen. Aber sich einfach reflexartig hinzustellen und sagen, ich möchte nicht, dass irgendwas mit meinen Genen gemacht wird oder dass Gene verändert werden, ist halt meiner Auffassung nach einfach ein bisschen ja reaktionär, reflexartig. So, ich erwarte jetzt von niemandem, dass er einen Abschluss in Molekularbiologie nachholt, aber wenn man tatsächlich auch mit eventuell politischen Forderungen an die Öffentlichkeit tritt, wie das ja von manchen Leuten gemacht wird, also natürlich ist es im Privaten was anderes, dann kann man, denke ich, schon erwarten, dass sich einfach über gewisse Phänomene informiert wird.
Ja, ich sehe deinen Punkt zwar, aber was Marius meint, ist, glaube ich, Folgendes, und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Nehmen wir an, wir würden jetzt nicht durch Kreuzung tatsächlich den Pink Lady hingebracht haben, was weiß ich, wir nennen den jetzt Violet King, Und der Violet King, den es wahrscheinlich nicht gibt, ich hoffe nicht, dass ich jetzt ein rechtliches Problem hier habe, der Violet King ist eben durch eine Genmanipulation direkt verändert worden. Also wir haben tatsächlich die direkt die DNA hier verändert. Und jetzt esse ich den und das gefällt vielen Menschen nicht. Ich gehöre bestimmt auch dazu, der sowas nicht essen will, aber es wäre nochmal was ganz anderes, als wenn ich diesen Apfel nicht esse, sondern dass mir tatsächlich meine eigene DNA verändert werden würde. Passiert ja nicht. Also hier passiert es nicht. Nochmal ganz, ganz wichtig. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber wenn das so mir gesagt werden würde, du hast hier einen neuen Stoff und der würde die DNA neu aufbauen, dann hätte ich da große, große Sorge. Muss ich ehrlich sagen. Und kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Skepsis. Und genau so muss man, glaube ich, auch mit Menschen umgehen, die eben Sorge haben. Also Sorge haben ist erstmal ganz, ganz vernünftig, was Neues. Es gibt sogenannte Notfallzulassungen. Das ging also relativ schnell. Ich würde übrigens nicht sagen, dass es überhastet war, sondern es ging schneller deswegen, weil man etwas effizienter in dem ganzen Prozess war. Trotzdem sind die Sicherheitsrichtlinien sind ja eingehalten worden. Es sind 30.000 bis 40.000 Menschen tatsächlich getestet worden, je nachdem, welcher Impfstoff es war. Bei BioNTech war das, glaube ich, über 40.000, was eine sehr, sehr hohe Zahl von Personen ist, wo das wirklich angetestet worden ist. Nur insgesamt wurde der Prozess beschleunigt. Aber wenn das anders tatsächlich wirken würde, hätte ich große Probleme. Und wenn ich sozusagen das einfach mal so überlesen hätte und nur hören würde, oh, da wird was Genetisches verändert, hätte ich große Sorgen. Und deswegen, das muss einfach genau so aufgegriffen werden, diese Sorge. Und deswegen der Apfelvergleich, ja, also alles hat schon was mit Genmanipulation zu tun. Letztendlich könntest du auch sagen, Sexual Reproduction, also Erzeugen von Kindern erzeugt eben, könntest du auch als eine Genmanipulation, weil es eben wieder eine Kombination ist von zwei Erbgängen. Aber so weit würde ich eben nicht gehen, weil das ist eben was relativ Natürliches. Auch das mit dem Apfelzüchten, da haben wir halt Jahrtausende, haben wir wirklich Erfahrung und offensichtlich sind da noch nicht richtig schlimme Sachen passiert. Hätte ja auch sein können, ja. Aber es ist irgendwie sehr bewährt und jetzt ist da eine neue Technik aus Deutschland, aus Amerika, aus Russland. Überall gibt's jetzt neue Impfstoffe und da muss man erstmal die Skepsis und die Kritik tatsächlich aufnehmen und einfach erklären. Und zwar so einfach verständlich, dass man einfach klar bekommt, das ist nicht einfach eine DNA, sondern es ist was ganz anderes.
Definitiv. Also der Punkt, den ich gerade gemacht habe, ist auch absolut ungeeignet dafür, um jetzt im persönlichen Gespräch irgendwie eine Aufklärung zu machen. Also ich möchte jetzt nicht so verstanden werden, dass man Bedenken einfach damit abschmettert, von wegen, ja komm, das war doch schon immer so. Mir geht es einfach nur darum, einfach mal die Argumente zu Ende zu denken. Also da bin ich persönlich eigentlich immer ein Fan von, dass man einfach mal ein Argument nimmt oder eine Befürchtung nimmt und die einfach mal einmal durchdenkt und dann kommt man eventuell zu dem Schluss, okay, gut, Gene und biologische Systeme sind eben nicht wie physikalische Systeme. Da bewegt sich eben nicht nur etwas, wenn eine Kraft drauf einwirkt, sondern da passiert eben auch etwas, ohne dass da etwas drauf einwirkt direkt. Und das ist ein Prozess, wo eventuell auch gegengesteuert werden muss. Wir sehen es ja bei den Mutationen des Virus. Und es betrifft eben die Leute, die mit diesem Argument dann an die politische Öffentlichkeit gehen und eben basierend auf diesem Argument ihre Ablehnung oder ihre Zustimmung eventuell für irgendeine Sache formulieren. Also darum geht es mir einfach nur. Diesen Punkt wollte ich einfach nur machen.
Ja, ja, klar. Mhm.
Ja. Ja. Und ich hätte genauso Bedenken, wenn es heißt, jetzt ist diesen Apfel und deine Gene werden umstrukturiert. So, also dann würde ich mir aber auch ganz genau angucken, wie da die Sicherheits- und Effektivitätswerte einer solchen Intervention sind. Es geht einfach nur darum, einfach die Dinge auch ein bisschen in eine Perspektive einzuordnen. So wie du es gesagt hast, mit den langfristigen und kurzfristigen Konsequenzen einer Impfung oder einer verschleppten Impfung. Also man muss sich das einfach klar machen, dass es eben nicht nur darum geht, okay, wann kann ich endlich wieder auf ein Konzert gehen oder wann machen die Restaurants wieder auf, sondern das hat eventuell auch volkswirtschaftliche, gesundheitspolitische Konsequenzen, die 10, 20, 30 Jahre lang in die Zukunft reingehen. Also es gibt durchaus Studien, die untersucht haben, okay, welchen Effekt haben denn Impfungen auf ökonomische Faktoren? Und das fängt wirklich bei was ganz Einfachem an, dass man sagt, naja, was ist denn, wenn ich plötzlich jemanden zu Hause habe, der Langzeitschäden von irgendeiner Krankheit hat, gegen die geimpft werden könnte, und die muss gepflegt werden, die Person. So, das sind so individuelle Faktoren, und das wird dann, wenn das einfach mal auf höheren Ebenen angeguckt wird, dann ist man plötzlich bei volkswirtschaftlichen Kennzahlen und sieht, dass die Produktivität sinkt. Also das eben auch in Richtung derjenigen, die immer die Wirtschaft so hoch halten, als großes Argument doch jetzt endlich mal wieder aufzumachen. Naja, die Impfung ist auch der Weg in die Wirtschaft, in die Beschäftigung zurück. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, richtig. Ganz genau. Und man muss eben insgesamt alle diese Faktoren einfach mal gegeneinander abwägen. Und das heißt ja nicht, dass man um Gottes Willen jetzt zum Beispiel der Wirtschaft Vorfahrt geben sollte. Aber man sollte sie auch mitbedenken, weil zum Schluss ist es natürlich die Grundlage unserer auch Existenz. Also das dürfen wir eben nicht negieren. Wir müssen irgendwie zum Schluss auch wieder schauen, dass auch insgesamt übrigens die globale Wirtschaft wieder anläuft. Weil das ist ja auch was ziemlich Grässliches, was jetzt passiert. Also es gibt jetzt andererseits ja, es gibt einerseits sehr, sehr viele Impfkritiker oder Impfgegner. Man schätzt 30% in unserem Land. In Israel ist es auch so ungefähr 30%. Da sind Zahlen heute rausgekommen. Und andererseits sieht man dann eben einen unglaublichen Lack oder ein Gap oder eine Fehlversorgung von ganzen Kontinenten wie Afrika. Die Zahlen sind bedrückend. Es ist ungefähr so, dass jeder 20. Afrikaner in Afrika tatsächlich sich nur impfen lassen kann in dem wahrscheinlich nächsten Jahr oder in diesem Jahr, weil einfach zu wenig Stoffe gekauft werden können, weil die wirtschaftliche Kraft nicht vorhanden ist. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Also wir haben sozusagen dieses riesige Privileg hier, könnten uns impfen lassen, sind aber unter Umständen, weil wir tatsächlich uns entweder nicht richtig informieren wollen oder eben nicht informiert werden, vielleicht dagegen. Und andere würden es sehr, sehr gerne haben und kommen aber zurzeit nicht an den Stoff ran, weil es eben zu teuer ist. Das ist eine ganz ungute Situation und zum Schluss ist es eben eine Pandemie und wir müssen es weltweit eben angehen, dieses Problem.
Plus natürlich noch enorme geopolitische Konsequenzen, ne? Also wir wissen, dass Afrika oder die afrikanischen Länder, Staaten einerseits nicht die logistische, infrastrukturelle und auch finanzielle Kraft haben, eine große flächendeckende Impfung herzustellen. Wir wissen, dass der BioNTech-Impfstoff zum Beispiel bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Das erfordert Spezialkühlschränke. Wir wissen aber auch, dass es andere Länder gibt, die ein extremes geopolitisches Interesse an Afrika haben. Zu benennen sind da China und Russland, die massiv in Infrastrukturprojekte in Afrika investieren. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was. Und beide diese Länder haben auch Impfstoffe auf den Markt gebracht. Und das eben auch einfach mal nochmal, um diese globale Dimension des Ganzen zu zeigen. Natürlich ist es erstmal eine persönliche Entscheidung, ob man jetzt sich impfen lassen möchte oder nicht. Aber worum es mir geht, die Rolle, die ich heute einnehme, ist eben einfach auch mal über den Tellerrand hinweg zu gucken. Und auch mal sich anzugucken, was das eben für die gesamte Welt, um das jetzt mal ganz hoch zu hängen, bedeutet. An der Stelle kann man ein anderes Prinzip oder eine andere Allegorie bedienen. Und zwar die sogenannte Tragik der Allemende oder auf Englisch Tragedy of the Commons. Was ist es? Es ist ein Prinzip, was von einem Biologen, Hardin, 1968 das erste Mal akademisch veröffentlicht wurde. Und was er eigentlich beschreibt, ist eine Situation, in der es mehrere Akteure gibt, die alle den ihren Nutzen hinsichtlich einer bestimmten Sache maximieren wollen und letztendlich dem Gemeinwohl schaden. So, ein Beispiel, um diese verkopfte Erklärung deutlich zu machen. Stellt euch vor, es gibt einen Teich und in diesem Teich schwimmen 12 Fische. Und wir nehmen jetzt als einfaches Modell einfach an, dass 2 Fische über Nacht einen neuen Fisch produzieren. So, ganz einfach. Jetzt haben wir 4 Anglerinnen um den Teich und jeder dieser Anglerinnen möchte satt werden. Was machen sie? Sie fangen natürlich einen Fisch. Solange jeder nur 4 Fische, also jeder nur einen Fisch entnimmt und am Ende 4 rausnimmt, haben wir von 12 Fischen nur noch 8. 8 Fische produzieren 4 Fische über Nacht, also haben wir am nächsten Tag wieder 12 Fische. Die Fischpopulation bleibt die gleiche. Alle sind glücklich, alle sind satt. Jetzt ist es aber natürlich so, dass man vielleicht denkt, okay, jetzt reicht mir aber ein Fisch nicht. Ich kann den ja vielleicht räuchern, dann habe ich ja mehr. So, ich kann meinen Nutzen, der Fisch ist der Nutzen, maximieren. Und vielleicht fängt einer der anderen 2 Fische. Dann haben wir aber nur noch 7 Fische. 7 Fische produzieren nur noch 3 Fische am nächsten Tag. Wir haben noch 10 und die Population nimmt immer weiter ab, bis am Ende überhaupt kein Fisch mehr da ist. Das steigt natürlich, oder das geht schneller, je mehr Anglerinnen sich entsprechend verhalten. Also wenn jeder 2 Fische entnimmt, geht das immer schneller. Bezogen jetzt auf das Impfen, kann man natürlich sagen, okay, wir haben einen Nutzen, den wir maximieren wollen. Dieser Nutzen ist zum Beispiel die Möglichkeit, keinen Impfschaden, unabhängig davon, wie wenig wahrscheinlich er ist, davon zu tragen. Jetzt kann ich sagen, ich lasse mich einfach nicht impfen, dann habe ich keinen Impfschaden. So. Und gleichzeitig profitiere ich durch die Herdenimmunität davon, kein Covid zu bekommen. So, vielleicht muss ich ein bisschen länger ausharren, weil es dann nicht so schnell geht, aber grundsätzlich profitiere ich davon, wenn alle anderen sich impfen lassen und ich mich aber nicht impfen lassen. So, ich bin ein Trittbettfahrer. Das funktioniert vielleicht für die einzelne Person, aber wenn ganz viele Menschen versuchen, diesen Nutzen zu maximieren, nämlich keinen Impfschaden zu bekommen, funktioniert auch der Gesamtnutzen nicht, weil sich dann keine Herdenimmunität einstellt, weil alle sich nicht impfen lassen. Und es geht eben darum, denjenigen Nutzen salient zu machen, der eben zeigt, okay, gut, natürlich ist ein Impfschaden eine Möglichkeit und das ist auch ein Risiko, was kommuniziert werden muss, aber der Nutzen besteht eben darin, kein Covid zu bekommen. Der Nutzen besteht darin, die Wirtschaft öffnen zu können, Kultur wieder zuzulassen, Menschenleben zu retten und eben nicht in dieser ja fast schon eigentlich schon egoistischen Perspektive, dass du jetzt keinen Impfschaden bekommst, auch wenn das natürlich legitime Bedenken sind, die auch adressiert werden müssen. Also auch wieder hier einfach die Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel und auch aus einem höheren organisatorischen Level sehen. Das ist genau. Sehr, sehr ja. Abstrakt gesagt.
Sehr gut. Und gleichzeitig muss man eben sagen, das, was du eben als Impfschaden bezeichnet hast oder als möglichen Impfschaden, muss man eben auch nochmal zusätzlich mit einer Wahrscheinlichkeit tatsächlich hinterlegen. Und da sind wir eben dabei, also du versuchst sozusagen etwas zu optimieren, was sowieso schon sowas von gering ist, weil es tatsächlich jetzt beispielsweise bei diesen neuen Impfstoffen einfach keine schwerwiegenden Komplikationen bekannt sind. Und jetzt muss man ja dazu sagen, nicht nur, dass es eben über 40.000 Menschen gab, die alleine mit diesem einen Impfstoff tatsächlich am Anfang in Berührung gekommen sind, sondern mittlerweile sind es ein paar Millionen. Ja, also, und da wird's dann wirklich dann besonders interessant, weil immer dann, das ist, muss man ja prinzipiell bei Impfungen überlegen. Also, nehmen wir einfach an, wir gehen davon aus, dass bei jedem Hunderttausendsten, und das ist eine durchaus wahrscheinliche Zahl, dass es da eine Komplikation gibt. Und eine Komplikation muss nicht unbedingt was Schwerwiegendes sein, sondern tatsächlich etwas, dass man vielleicht fiebrig im Bett liegt, für mehrere Tage, dass es einem sehr, sehr unwohl ist. Das sind diese Sachen, die typischerweise passieren. Aber es führt normalerweise nicht zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Krankheit. Da muss man einfach sehen, wie ist eigentlich jetzt die Chance, dass ich tatsächlich deswegen aber tatsächlich eine höhere Gesundheit habe. Also dieses Risiko, was enorm gering ist, gegenüber einem enorm hohen Chancenverhältnis, nämlich eben gesund bleiben zu können, wenigstens hinsichtlich dieser Krankheit, eben jetzt beispielsweise dieses SARS-CoV-2.
Aber genau das ist es, was ich eben meine mit die Dinge einfach zu Ende denken, einmal komplett durchdenken, und wenn man am Ende im Schluss kommt, okay, das ist es mir nicht wert, sei es drum, aber dann hat man wenigstens einmal intensiv drüber nachgedacht. Jetzt haben wir aber schon ein bisschen rausgearbeitet, dass die Argumente, die ich heute gebracht habe, absolut ungeeignet sind für den normalen persönlichen Diskurs über das Thema.
Ich sag vielleicht ganz kurz, warum ich glaube, dass es nicht optimal ist. Noch ein zusätzliches Argument. Wenn du mit Äpfeln kommst und das vergleichst mit sowas wie einer Spritze, die man kriegt in den Oberarm oder so weiter, was auch relativ harmlos ist, weil ich meine, das ist eine IM-Spritze, das tut überhaupt nicht weh, das merkt man gar nicht richtig. Aber es ist tatsächlich so, es verharmlos. Es hört sich eben so an, als würde man sich drüber lustig machen. Und so ein bisschen schalkhaft machst du dich, glaube ich, auch lustig drüber, was ja in Ordnung ist, was man ja machen kann, aber das führt natürlich dazu, dass Menschen dann schnell sagen, nee, also der nimmt mich nicht ernst, und wir müssen es ernst nehmen. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man zum Schluss einfach immer Ängste ernst nimmt, außer sie sind eben vorgegeben und vorgeschoben und werden eigentlich nur demagogisch eingesetzt. Aber das ist bei ganz, ganz vielen Menschen nicht so. Viele Menschen haben wirklich Sorge oder sind wenigstens verunsichert. Ja, sagen wir es mal so.
Das steht vollkommen außer Frage. Und deshalb fand ich zum Beispiel auch den Kommentar von einem der Entwickler dieses Impfstoffs ganz spannend, der gesagt hat, naja, wir haben so viel Messenger-RNA schon jetzt in unserem Körper, die nicht uns gehört. Und diejenige, die wir hinzufügen durch unsere Impfung, die fällt da hingegen nicht ins Gewicht. Jetzt kann man sagen, okay, gut, natürlich würde das meine Art der Argumentation bedienen, von wegen, jetzt hab dich mal nicht so. Auf der anderen Seite würde man sagen, oh Gott, jetzt kommt von dem Stoff, von dem ich sowieso schon Angst habe, jetzt haben wir so viel schon in uns drin, wo kommt das denn plötzlich her? Also es kann natürlich dafür sorgen, dass man beruhigt wird in einer Art und Weise, dass gesagt wird, okay, das ist normal, aber es kann eben auch diese Verunsicherung erhöhen, dass man dann sagt,
und
wenn das nicht richtig gut erklärt wird.
Ganz genau. Und wir müssen ja auch aufpassen, woher kommt eben diese Information. Und wenn die Informationen natürlich von denjenigen kommen, die selber davon profitieren können, potenziell, muss man eben immer aufpassen. Das heißt nicht, dass es eine Quelle ist, die man völlig ignorieren muss oder sie schlecht machen muss. Aber natürlich ist es so, dass der gesamte Pharma-Industriebereich einfach natürlich davon profitiert. Also muss man aufpassen. Man muss aufpassen, dass man das nicht einfach so als gegeben ansieht. Ja, weil, und das hat nichts unbedingt nur mit Pharmaindustrie zu tun, sondern einfach, es ist genau die Industrie, die einem Informationen gibt, die eben auch davon profitieren. Also ein Interessenskonflikt, würde man eigentlich sagen. Und deswegen müssen ja auch Interessenskonflikte, zum Beispiel in der Wissenschaft, müssen auch klar gemacht werden und offengelegt werden. Und vielleicht müssen wir uns ja auch an dieser Stelle einfach fragen, warum manche Menschen tatsächlich Ärzten nicht mehr vertrauen. Und das ist eine ganz traurige Sache, weil Ärzte natürlich so enorm wichtig sind und eigentlich ein unschätzbarer Schatz ja wirklich sind für uns, weil sie eben uns Gesundheit tatsächlich ermöglichen können, weil sie uns wirklich gute Aufklärung ermöglichen können. Aber wenn das natürlich schludrig behandelt wird, wenn man zum Beispiel zu vorschnell einfach eine Diskussion abbricht über zum Beispiel sowas wie Impfproblematik, Impfvorteile, Impfnebenwirkungen oder eben auch beispielsweise nicht klar macht, dass man unter Umständen selber in einem Interessenskonflikt ist. Also bis vor ein paar Jahren war es völlig üblich noch, dass eben tatsächlich Ärzte sehr, sehr einfach auf Reisen gehen konnten, Möglichkeiten hatten, auf Konferenzen zu gehen und dort tatsächlich Möglichkeiten der vielleicht der Vorteilsannahme machen konnten, dann war das eben problematisch gegenüber Pharmaindustrien. Wir müssen aufpassen, dass sowas unterbleibt. Weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz hohes Gut. Ärzte, das ist, und Ärztinnen sind was Fantastisches, dass es auch noch so viele gibt in solchen Ländern wie Deutschland oder in anderen Ländern, die eben einfach diesen Segen haben, dass man gute Ausbildungen hat und dass man sich das leisten kann, tatsächlich viele Ärzte zu installieren. Aber wir dürfen auch nicht leichtfertig tatsächlich das Vertrauen verspielen. Und vieles dieses Vertrauens wurde auch verspielt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das müssen wir wieder aufbauen. Und das ist eben tatsächlich wichtig, dass wir hier ein bisschen mit offeneren Karten spielen.
Aber nochmal zu dem, was du gerade angesprochen hast. Also dieses, wer profitiert davon? Also ohne Zweifel natürlich das Pharmaunternehmen, was den Impfstoff vertreibt. Allerdings haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass in der Verschwörungstheorie-Kapitel, dass Impfstoffe jetzt tatsächlich jetzt nicht so den großen monetären Gewinn
einbringen. Richtig, genau, gerade Impfstoffe.
Aber jetzt so diese Standardfrage, cui bono, wem nützt es? Ja, da muss man leider im Moment sagen, naja, wem nützt eine Durchimpfung der Bevölkerung? Im Moment fast allen. Ja, so, also vielleicht, wir haben schon mal drüber gesprochen, die Hersteller von Büromöbeln oder von Bürostühlen, die haben wahrscheinlich kein Interesse daran, weil sie möchten, dass so viele Menschen wie möglich im Homeoffice sind. Aber ich würde jetzt bei Weitem nicht dem Lobbyverband der Bürostuhlhersteller für die Pandemie verantwortlich machen. Absolut nicht. Und selbst wenn, haben sie wahrscheinlich ihr Ziel schon erreicht. Und sobald du dir einen Stuhl gekauft hast, holst du dir keinen zweiten. Also das eben auch noch mal zum Thema Dinge mal einmal komplett durchdenken. Und wenn man fragt, cui bono, dann muss man sagen, naja, wer profitiert im Moment davon, dass sich alle impfen lassen? Eigentlich alle. Ich würde trotzdem gerne noch mal Marius einbinden. Und zwar jetzt, und auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass meine Argumente eher weniger geeignet sind. Wie soll man denn sowas ansprechen im Familienkreis, im Freundeskreis, vielleicht auch aus beiden Seiten? Also einerseits, wenn man konfrontiert wird mit Bedenken und Sorgen, aber andererseits auch, wenn man Bedenken und Sorgen hat, damit das eben nicht in ein aneinander Vorbeireden endet.
Ja, schon schwierig. Ich meine, wie würdest du jetzt jemand ansprechen, von dem du meinst, er sei zu dick, raucht zu viel, ernährt sich falsch? Also das ist genau das Gleiche. Du versuchst eben eigentlich jemanden in seine private Lebensführung erstmal hineinzureden und dann musst du dir schon gut überlegen, ob das deine Rolle sein kann. Weil, ich meine, Leute sind erstmal für sich selbst verantwortlich. Und jetzt mit dem moralischen Zeigefinger jemand zu solchem Verhalten zu stupsen, was man selbst für förderlich hält, auch für diese Person, ist schon echt schwieriges Thema. Ich glaube, da haben sich schon viele den Mund dran verbrannt, gerade im familiären Kontext, wenn es um solche Fragen ging.
Aber was würdest du raten oder wie würdest du daran gehen? Wie würdest du mir sagen, dass du mich für zu dick hältst? Oder dass ich mit dem Rauchen aufhören sollte. Also Spoiler, musst du nicht, aber...
Ja, es ist Spoiler, würde ich auch nicht. Also das ist dein eigenes Problem, ob du rauchst. Ne? Das sage ich als Ex-Raucher. Und ja, also wenn mir jemand sagt, ich soll mit dem Rauchen aufhören, dann würde ich da ehrlich gesagt nicht zuhören als Raucher. Das wird beim Impfen genauso sein.
Aber Marius, ich habe es dir doch 1000-mal gesagt, mit dem Rauchen aufzuhören. Du hast es wirklich nie gemacht, ne? Weil du einfach nicht zugehört hast. Jetzt weiß ich's
endlich. Ich habe einfach nicht zugehört. Es geht da rein und da raus, Klaus. Ja. Wenn du was sagst, das weißt du doch.
Jetzt weiß ich das endlich, Mensch.
Also ich denke, wir können uns darauf einigen, dass gewisses Verständnis und ernst nehmen, so die Grundbasis sein sollte und auch eine gewisse Bereitschaft, miteinander zu sprechen und vielleicht auch nicht das zu tun, was ich heute gemacht habe, also als auch nicht so dieses die wissenschaftschauvinistische Keule zu schwingen, weil es gibt natürlich Menschen, die besser informiert sind in der Sache als andere, sei es durch ihren Beruf, durch ihr Interesse, was weiß ich, aber sich jetzt einander nur die vermeintlich wissenschaftlichen Fakten um die Ohren zu hauen, weiß ich nicht, inwieweit das so förderlich ist, wenn man eben auf unterschiedlichen Leveln operiert. So, natürlich, wenn da jetzt zwei Molekularbiologinnen am Küchentisch sitzen und sich streiten, ist das was anderes, als wenn einer Molekularbiologe ist und der andere ist, weiß ich nicht, Germanist. So, dann kann der eine dem anderen viel über die Mondgedichte von Goethe erzählen und der eine weiß nicht, ob das gerade stimmt oder ob der sich das aus der Nase zieht, muss sich auf diesen Expertenstatus verlassen und der andere kann aber eventuell vielleicht viel über mRNA-Stoffe erzählen. Also ich denke, es geht einfach darum, eine gewisse Gesprächsbasis zu finden, wo man einander mit Respekt und auch ja, Wertschätzung begegnen kann.
Genau, und es geht eben darum, das hat unsere eigene Impfstudie tatsächlich gezeigt, und da wurden über 300 Personen tatsächlich befragt, und es wurde eben gefragt, wie man zu impfen steht, und wir haben sehr, sehr viel andere Sachen erfragt, also bis hin zu eigenen Gesundheitsstatus und wo man Informationen herkriegt, wo man beispielsweise Ratschläge einholt, wer einem abhalten wollte von Impfen und so weiter. Und das Einzige, was so richtig durchschlägt als Faktor, ist eben, dass ein Mediziner tatsächlich einen informiert und nicht Ratschläge gibt, auch nicht irgendwie sagt, das musst du tun, und auch nicht ihn abhalten will von irgendwas, sondern tatsächlich das einzig Interessante ist, im positiven Sinne, also im negativen Sinne, ist tatsächlich so, dass es auch Faktoren gibt, die einen abhalten können. Aber das Positive ist, dass du seriös, intensiv, mit Geduld und mit einer Empathie tatsächlich jemanden informierst, aber eben nicht überzeugen willst. Weil es ist ja auch so, selbst wenn die Person jetzt einfach erstmal nur informiert ist und nicht überzeugt ist, weil das nicht dein Ziel ist, als Arzt, das sollte es auch nicht sein, wird es vielleicht ja doch einmal ein bisschen diese Reaktanz, diese Kraft rausnehmen, diese Energie, dieses Affektive rausnehmen, wenn man merkt, dass es gegenüber eben nicht einfach direkt wieder die Meinung ist, naja, wahrscheinlich bist du ein Idiot, du verstehst es ja überhaupt nicht, sondern einfach mal sagt, okay, hier sind die Fakten, ich kann Ihnen das erklären. Und wenn das jetzt auch noch von jemandem gesagt wird, wo man nicht annimmt, dass er bezahlt ist dafür, dass er ein Interessensnehmer ist, dass er ein Interessenskonflikt ist, dann wiegt das irgendwann schwer, zumal ja Ärzte diese wunderbare Möglichkeit haben, wirklich großes Vertrauen aufbauen zu können über Jahre. Also wenn das gute Ärzte sind, das ist so zum Beispiel mein Hausarzt, das ist so einer, dem vertraue ich einfach. Warum vertraue ich dem? Weil der mich immer toll beraten hat. Der hat mich nie irgendwie überzeugen wollen. Er hat sich immer Zeit genommen. Und für mich ist das tatsächlich eine Person, die ich einfach schätze, die für mich eine Autorität ist. Und wahrscheinlich würde der sogar sagen können ab und zu mal, Mensch, da müssen Sie jetzt aber ein bisschen was verändern. Das wäre doch ganz gut. Der würde das aber in so einem leichten, sanften Ton machen. Dann würde ich das auch annehmen. Aber eigentlich informiert er mich nur. Und dann kann ich mich gegeninformieren. Dann merke ich, oh, das ist irgendwie eine gute Meinung gewesen, das ist eine Fachmeinung, und die schätze ich, und da folge ich vielleicht dann auch irgendwann. Aber das muss eben auch eine wohlbesonnene Sache sein, das darf nicht irgendwie gleich zum Abbruch kommen, dass man einfach sagt, ja, wenn Sie das nicht machen, sind Sie ja auch selbst schuld. Das ist nicht eine Methode, die wirklich zum Ziel führt.
Und ich denke, zu diesem Informieren gehört auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, Ringelpiez mit anfassen, sondern eben auch ganz klar mögliche Kosten zu benennen und mögliche Risiken von dem Verhalten. Also das gehört ja auch zum Informieren dazu. Und ich denke, wenn man das, wenn man einfach mal diese Kosten salient macht, also aufzeigt und auch gleichzeitig über mögliche Auswege informiert, also wenn man sagt, pass auf, jetzt beim Thema Rauchen, das kostet dich das. Ich meine, das kann man ja ökonomisch ausdrücken, das kann man gesundheitlich ausdrücken. Da gibt es ja viele verschiedene Ansatzpunkte. Aber gleichzeitig sagt man nicht einfach, das ist alles so schlimm, das ist alles so schlimm, sondern man zeigt auch gleichzeitig Möglichkeiten aus. Dass man sagt, okay, und das sind Angebote, Ansätze, wie man mit dem Rauchen aufhören kann. Und vielleicht, um die Folge zu beschließen und einen kleinen Schlenker zu nehmen, Marius, was hat dich denn überzeugt, aufzuhören mit dem Rauchen? Aufzuhören mit dem Rauchen, ja.
Ach, das hat sich eher so ergeben. Ich habe eh immer weniger geraucht und irgendwann habe ich gedacht, jetzt kannst du es auch ganz bleiben lassen. Also mehr war da gar nicht dahinter. Also das, ja.
Okay, aber natürlich ein Beleg dafür, dass es vielleicht nicht immer direkte Überzeugung mit dem Hammer braucht, sondern dass Menschen durchaus in der Lage sind, Vorteil von gewissem gesundheitsförderlichen Verhalten anzuerkennen und für sich zu einer Lösung zu kommen.
Ganz bestimmt war aber ein Grund, vielleicht auch, Marius, das ist eine Spekulation, dass man irgendwann vielleicht sich als Raucher auch nicht mehr in der großen Gemeinschaft gesehen hat. Also das habe ich mir immer gedacht, weißt du, solange es immer wieder diese Gruppen gab, wo man sich zusammengefunden hat, war das echt attraktiv und es hatte auch so eine gewisse soziale Norm. Und ich habe das ja gesehen, die Gruppe der Raucher wurde ja immer isolierter. Mhm. Zum Schluss waren es dann irgendwie nur zwei und zum Schluss war es eigentlich nur noch eine Person, die dann mit einer Person stand, die aber gar keine Raucherin war, sondern einfach noch solidarisch sich dazugesetzt hat. Und das fand ich eben auch eine wichtige Sache. Und da ist eigentlich ein wunderbarer Brückenschluss eigentlich auch zu Impfungen. Wenn man eben sehr, sehr viele Menschen im Umkreis hat, die tatsächlich kritisch sind oder sagen, Mensch, das ist gefährlich oder ich warte jetzt erstmal ab oder ich werde darauf wahrscheinlich sehr, sehr sensibel reagieren, dann wirst du wahrscheinlich das als eine relativ normale Sache sehen, auch das anzugreifen oder tatsächlich kritisch zu sehen. Aber wenn eben die Leute um dich herum eher wahrscheinlich sich impfen lassen, dann wirst du das wahrscheinlich nicht stark hinterfragen. Am besten fände ich es, wenn alles hinterfragen und trotzdem zu der weisesten Entscheidung kommen. Und wahrscheinlich ist es zurzeit einfach so, wenn man das alles gegeneinander abwägt, dass man sich tatsächlich impfen lässt.
Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Schreibt uns gerne kontakt@psychokalypse.de, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao, servus.
Jo, ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.